Willkommen bei «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit dem Aarauer Blick auf Geschichte.
Hi Simon.
Hi Manuel.
Ja, ich bin wieder gesund. Du musst heute nicht mehr meiner verschnüderten Stimme zulassen. Und ich habe heute ein neues Thema aus Aarau für dich mitgebracht.
Hey super, ich freue mich sehr, dass es weitergeht und wir jetzt eigentlich ein Sommerloch füllen können, weil bei uns gibt es kein Sommerloch, haben wir uns vorgenommen.
Genau, wir bleiben fleissig dran, obwohl, ich muss sagen, wie du vielleicht weisst, ist ja ein grosses Hobby von mir, Rennvelo fahren. Und ich bin jetzt die letzten paar Wochen recht viel Velo fahren und habe darum die Arbeit am Podcast ein bisschen vernachlässigt. Aber dafür habe ich gedacht, wenn ich schon gerne Velo fahre, mache ich doch gerade Erfolg. Über das, über das Velofahren.
Das ist jetzt sehr schändlich, dass du das so vernachlässigt hast, aber ich verzeihe es dir und bin sehr froh, wenn du etwas über Sport machst, weil das habe ich dir ja schon gesagt, die Sportfolgen, die wirst du wahrscheinlich müssen machen in diesem Podcast.
Ja gut, es klingt jetzt so, als wäre ich da der Sportler von uns zwei, aber ich glaube, da bist eher du, aber auf jeden Fall Sport, das Thema, das uns beide sehr begeistert. Wir fangen mit der Frage an, die vielleicht nicht ganz direkt jetzt auf Sport bezogen ist, aber aufs Velofahren. Nämlich würde ich gerne von dir wissen, hast du schon mal etwas von Critical Mass gehört?
Oh, Critical Mass, ich glaube, das wäre so im Zusammenhang irgendwie mit Atom- oder Kernenergie, wo es irgendwie darum geht, die kritische Masse zu überwinden oder zu erreichen durch Teile-Konzentration, also ich hoffe, es hört jetzt kein Physiker zu oder meine Physiklehrer von früher, aber so kritische Masse zu erzeugen, dass es eine Reaktion in Gang setzt, ist das etwa also ganz allgemein gesagt, das, was du hast wollen hören?
Also mit kritischer Masse bist du sehr nah, mit Atom bist du weit weg. Ich weiss nicht, ob es dort auch einen Begriff gibt wie Critical Mass. Aber bezogen aufs Velofahren ist es etwas ganz anderes. Es gibt nämlich auch beim Velofahren ein Critical Mass.
Nicht wahr?
Genau. Okay. Das ist, wenn du mit vielen Leuten zusammen gehst Velofahren und eigentlich so eine grosse Masse erreichst, dass du eine Art auf Augenhöhe mit dem motorisierten Verkehr durch die Strasse radelst.
Also dann geht es nicht um die Menge der Leute, sondern eigentlich Critical Mass in Bezug auf dein Tempo, dass du mit motorisierten Verkehr kannst mithalten kannst. So,
nein, es geht schon um die Menge. Weil wenn du einfach als einzelner Velofahrer oder als Velofahrerin auf der Straße unterwegs bist, dann wirst du ja oft vielleicht gar nicht beachtet oder die Autos können einfach an dir vorbeifahren. Aber wenn du 20, 50, 100 oder 1000 Leute bist, dann können die Autos ja nicht mehr einfach so an dir vorbeifahren, sondern müssen dich wie auf eine andere Art wahrnehmen.
Ich sehe, ich komme daraus, aber das sind wie glaube die beiden Extreme, wieso dass ich nicht gerne Rennvelo fahre, weil entweder wirst du, wie du gesagt hast, nicht beachtet und sie ziehen einfach an dir vorbei mit Haaresbreite oder du bist in der grossen Masse, wo ich dann am liebsten denke, wenn irgendwie Tour de France am Fernsehen läuft und sie da gegenseitig sich auf die Schnitz werfen, wenn der eine bremst und der nächste nicht mehr reagieren kann und ich jedes Mal denke, da kann irgendwie kein Vergnügen sein. Aber um das geht es jetzt nicht, es geht um die Critical Mass. Ja,
ja gut, eben beim Rennsport gibt es auch so grosse Massen, aber die sind auch immer unabhängig vom Verkehr, irgendwo auf einer abgesperrten Strasse. A Critical Mass ist aber eine Art ein Ereignis, man könnte fast schon sagen, ein Zusammenkommen von VelofahrerInnen in einer Stadt. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz Critical Mass Basel, Critical Mass Zürich, Luzern und so weiter. Ich selber bin schon mal an einer Critical Mass mitgefahren in Zürich vor ein paar Monaten. Es hat sehr viel Spass gemacht. Und ich lese kurz vor, was auf der Webseite von Critical Mass Zürich steht. Ja, die haben sogar eine Webseite. Da steht drauf, Critical Mass ist eine gemeinsame Velofahrt durch die Stadt mit dem Ziel, eine kritische Masse zu erreichen, um im motorisierten Verkehr auf Augenhöhe zu begegnen. Also das, was ich eigentlich vorher schon erklärt habe. Es ist keine Demonstration, könnte man ja meinen. Es kommen viele Leute zusammen und ziehen durch die Stadt. Es ist auch keine Organisation. Es hat zwar eine Webseite, es gibt aber nicht irgendwelche Leute, die sagen, was du dort machen musst. Du kannst dort einfach hin, Du kannst sogar durchfahren, wo du willst. Die, die vorne fahren, die entscheiden, wo es durchgeht. Es ist eigentlich ein spontanes, grosses Verkehrsaufkommen von nicht motorisierten VerkehrsteilnehmerInnen. Jetzt, wieso fange ich überhaupt an mit Critical Mass? Fragst du dich vielleicht?
Das freue ich mich sehr. Und vor allem, jetzt redest du von Zürich und Basel. Und wie kommst du jetzt dann auf Aarau mit dieser Geschichte?
Ja, das wird zugegebenermassen ein bisschen schwierig sein, auf Aarau zu kommen mit dieser Geschichte. Wir werden Aarau auch nur bedingt streifen, aber wir werden auch noch ein paar Folgen, die wir schon aufgenommen haben, vielleicht streifen.
Das lassen wir durchgehen.
Genau. Lassen wir durchgehen. Ja, wieso ich mit der Critical Mass starte, ist, weil das ein Ereignis ist, wo Velofahren und aber auch Politik vereint. Jetzt habe ich gesagt, es ist keine Demonstration, keine Organisation, wieso Politik. Auf der Webseite von Critical Mass Zürich beziehen die Leute sich auch auf ein bestimmtes Manifest. Die allererste offizielle Critical Mass hat nämlich 1992 in San Francisco gestartet, oder die ist dann erfunden worden, sozusagen. Dort hat einer der Gründer dieser Critical Mass ein Manifest geschrieben. Dort innen steht zum Beispiel, dass sich ein Critical Mass gegen die Überbauung und die Eliminierung vom öffentlichen Raum sträubt. Da hätten wir schon mal den Bezug zu der Folge mit der 80er-Unruhe, wo es ein bisschen um ähnliche Sachen geht. Also es geht dort darum, sich ja, gegen die Überbauung aufzulehnen. Es geht auch darum, sich auf natürlichem Weg, ohne Konsumzwang, ein Gruppenerlebnis zu erzeugen. Also man versucht, ein Gruppenerlebnis gegen motorisierte Individualverkehr zu erzeugen. Es besteht dann sozusagen wie eine Opposition fern von organisierten Strukturen, um ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen und auch eigentlich eine antikapitalistische Grundhaltung zu feiern oder zu erzeugen, wie auch immer die Teilnehmenden von einer Critical Mass das dann für sich sozusagen definieren. Ja, also wir haben jetzt Velofahren und Politik. Eben mit diesen Grundsätzen aus dem Manifest könnte man schon sagen, es ist auch ein politischer Zusammenhang, obwohl das wahrscheinlich viele, die eine Critical Mass würden gehen, nicht unbedingt würde behaupten, die gehen vielleicht einfach auch aus Spass dorthin.
Und sie scheinen ja zu sagen, dass es ja eigentlich keine Demonstration soll sein, also nicht irgendwie zweckgerichtet. So.
Genau. Jetzt kommen wir mal auf Aarau. Ich habe mich nämlich gefragt, hat es schon mal ein Critical Mass in Aarau gegeben?
Dann müsstest du, also wäre schön, dann müsstest du ja in Zukunft vielleicht nicht mehr auf Zürich für da. Aber wir reden ja über genau. Geschichte darum.
Am schönsten wäre ja, wenn ich von Aarau mit dieser ganzen Masse auf Zürich könnte fahren und am besten wieder zurück.
Und wenn Aarau einfach der Nabel vom Geschehen wäre,
oder? Genau. Jetzt habe ich ja gesagt, 1992 war die erste offizielle Critical Mass in San Francisco. Also ich müsste gar nicht so weit zurück in die Geschichte. Ich bin aber etwa 100 Jahre zurück in die Geschichte, um ein Ereignis zu finden, wo es so etwas Ähnliches gegeben hat in Aarau, beziehungsweise wo Velofahren und Politik in Aarau zusammengekommen ist. Jetzt, du lachst mich an, du weißt vielleicht schon, auf was ich raus will, weil du hast in der gleichen Publikation, wo der Artikel über das Velofahren erschienen ist, auch eine Publikation geschrieben gehabt.
Ja, ich habe ich habe den Artikel nicht gelesen, vollständig, nur überflogen. Und in dieser Zeit sind ja auch so Gründungen von Fußballclubs diverse, also so ein bisschen Arbeiterbewegung in Sportvereinen. Also auch in dem Sinn politische Anliegen, die sich dort mit dem Sport verbinden. Aber eben, ich hoffe sehr, dass du mir da noch mehr erzählst.
Ja, es geht um einen Velosportverein, der 1919 gegründet worden ist. Ich bin ja ab und zu beim Pro Cycling Aarau anzutreffen. Das ist ein Veloverein, den es heute gibt, wo man vor allem, wie der Name schon sagt, aus sportlichen und auch aus vergnüglichen Motiven geht, Velofahren. Es gibt auch noch Fast and Female Aarau, der ein ähnlicher Verein ist. Der Verein, der geht aber nicht nur aus sportlichen Gründen Velofahren, sondern aus politischen Gründen. Es handelt sich nämlich um die Arbeiter-Radfahrer-Sektion namens Vorwärts.
Ja, der Name scheint schon sehr nach einem politischen Schlagwort zu tönen.
Genau, was hast du das Gefühl, was hat der Verein für eine politische Färbung?
Ja, wahrscheinlich aus der Arbeiterbewegung links. 1919 ist ein Jahr nach dem Generalstreik, also Landesstreik von der Schweiz. Möglicherweise in Anlehnung an den oder vielleicht auch aus dem entstanden, könnte ich mir vorstellen, wo es wahrscheinlich auch um die Vernetzung von der Arbeiterschaft geht. Dabei, wo Individualverkehr noch nie gross ist in dieser Zeit und wahrscheinlich der öffentliche Verkehr auch noch kostspielig ist, erstens das Velo, denke ich mal, so das Mittel der Arbeiter zum Strecken überwinden. Und in so einem Verein kann man sich dann gleichzeitig noch vernetzen, was ja auch so einem gewerkschaftlichen Sinn eigentlich entspricht.
Genau, du hast jetzt eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst, was so ein Arbeiter-Radfahrerverein ist. Die Arbeiter-Radfahrer aus Aarau, die haben sich, wie du richtig gesagt hast, nach dem Generalstreik gegründet, 1919. Das war kein Zufall gewesen. Es hat in dieser Zeit ganz viele so Radfahrsektionen gegeben mit linker und arbeiter- und gewerkschaftlicher Prägung, die sich im Kanton Aargau gegründet haben. Also von 1920 bis 1925 sind eigentlich die meisten von diesen Sektionen im Kanton Aargau entstanden. Einer der ersten war in Baden, weil das zu dieser Zeit ein industrielles Zentrum war mit sehr grossem Wachstum. Und in den ländlichen Gebieten um Baden herum haben sich dann ganz viele von diesen Vereinen gegründet, weil die Arbeiter, wie du dir vielleicht kannst denken, mit dem Velo in das industrielle Zentrum sind arbeiten. Also es hat eigentlich auch einen ganz praktischen Grund gehabt, dass es halt immer mehr von diesen Arbeiter-Radfahrern gegeben hat. Und von Baden aus ist das dann halt immer weiter und wo Aarau halt dann auch eine wachsende Industrie wurde, ist bei Aarau genau das Gleiche passiert. Und die Sektion Vorwärts hat sich nebst ganz vielen anderen Vereinen im Aargau gegründet. Also 1925 hat es 36 Sektionen im Aargau gegeben. Das war relativ viel im Schweizer Durchschnitt. Wichtig hier noch zu erwähnen ist, dass die Arbeiter-Radfahrer sehr eng immer mit der linken Partei oder mit der Gewerkschaft verbunden waren. Also es hat sogar Organisationszwang geherrscht, wenn du in so einem Verein wolltest teilnehmen, hast du müssen Mitglied sein von einer Gewerkschaft oder einer linken Partei. Es hat aber auch solche gegeben, die sich dann mehr im Sport gewidmet haben und weniger den politischen Aktivitäten, was dann den einen oder anderen Parteifunktionären auch ein bisschen schwer aufgestossen ist. Die haben dann nicht so Freude gehabt. Es hat auch bürgerliche Gegenorganisationen gegeben, die dann eigentlich nur noch Sport gemacht haben und dann das mehr so ein bisschen als Vergnügen und Rennenfahren gebraucht haben.
Also ist auch im Radfahrbereich, also jetzt von bürgerlicher Seite zum Beispiel, also hat es die wirklich bürgerlichen Radfahrer gegeben oder haben sich Bürgerliche damals dann eher in anderen Sportarten gefunden, organisiert zum Beispiel?
Ein Sportverein, wo man zu dieser Zeit sehr stark mit den radikal-liberalen Parteien verbunden hat, ist zum Beispiel sind Schiessvereine gewesen.
Ja.
Wahrscheinlich aus dem Grund, dass eben das Velo vor allem mit den Arbeitern in Verbindung gesetzt worden ist, weil die wirklich das Velo zu dieser Zeit immer mehr gebraucht haben, um zu arbeiten und dadurch das automatisch mit den Arbeitern verbunden war.
Ja, und Schützenwesen auch eben so aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts oder so aus der Nationalstaatengründungszeit, wo wir ja auch schon einen Podcast jetzt gehabt haben, zu den Spionen und Burschenschaften, wo auch die Schützen so ein bisschen ähnlich teilweise gelagert waren. Und möglicherweise ist das einfach nur in dieser Hand so ein bisschen geblieben.
Ja. Ganz genau. Du wirst dann sehen, dass die Velovereine ursprünglich auch in die Richtung gegangen sind. Anfang des 20. Jahrhunderts, also eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg, hat es ja eben, wie ich schon gesagt habe, einen sehr starken Aufschwung vom Velo gegeben in der Arbeiterschaft. Das Velo gibt es aber natürlich schon länger. Das hat es im Mitte 19. Jahrhundert schon gegeben. Am Anfang waren es einfach Laufräder, wo man noch nicht wirklich von einem Velo reden konnte. Ich möchte jetzt kurz schnell darauf eingehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass das Velo gerade Anfang des 20. Jahrhunderts so einen Boom erlebt hat. Weil das ist vielleicht auch noch wichtig. Das ist eigentlich sozusagen alles dann zusammengekommen, also der Aufschwung von der Arbeiterschaft und auch der Aufschwung vom Velo. Der Franzose, der Pierre Michaud, der hat eigentlich das erste richtige Velo erfunden. Beziehungsweise er hat es an der Weltausstellung in Paris ausgestellt. Und das ist so der erste Quellennachweis sozusagen, wo man wirklich ein Velo mit einer Tretkurbel gesehen hat in der Öffentlichkeit. Seine Erfindung hat man auch Velociped oder Micholine genannt. Vielleicht hast du die Wörter auch schon gehört.
Ja, und sie sind auch schon mal begegnet, ja.
Genau. Die sind dann sehr, sehr teuer gewesen und die hat sich wirklich nur der Adel, der sie dann immer noch zu einem gewissen Grad gegeben hat, können leisten. Das Velo ist aber immer erschwinglicher geworden, weil es einfach technische Fortschritte gegeben hat. In den 1860er hat es in Paris und nachher auch in Deutschland einen Boom gegeben von diesen Velozipeden. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg hat sich dann die Innovation und die Produktion von neuen Modellen auf England verlagert. Und dort ist dann ein Hochrad entstanden.
Ja, das kennt man so aus den 20er-Jahr-Filmen, oder? Wo es dann da mit einem riesen Vorderrad und irgendein Kind ein kleines Stützrädchen da rumgekurvt.
Genau, das sind eigentlich einfach schnellere Velos gewesen, oder? Weil man halt mit einem Kurbeltritt sozusagen einen weiteren Weg können absolvieren. Und die hat man vor allem für Velorennen gebraucht. Lustigerweise kann man sich heute fast nicht vorstellen. Nee. Lustiger Aarauer Bezug dazu noch. Kennst du den Pub, wo Penny Farthing heisst?
Ja, natürlich, ja.
Die Hochräder hat man in England Penny Farthing genannt. Also der Pub ist nach so einem Hochrad benannt.
Wenn ist das so? Also nicht nur einfach der letzte Penny oder irgendwie so, sondern...
Ja, wenn du gut achtest, hat es im Penny in Aarau sogar so ein Hochrad ausgestellt an der Wand.
Ah oh ja. Ja, so gut.
Weißt du, woher der Name Penny Farthing stammt?
Sag mir es unbedingt.
Also Penny ist ja eine Münze und Farthing ist auch eine Münze. Das ist, glaube ich, ein Viertelpenny, der aber viel, viel kleiner ist als ein Penny. Und wenn wir die zwei Münzen nebeneinander leiten, sieht es aus wie das grosse und das kleine Rad.
Ah, voilà.
Von so einem Velo, genau.
Sehr gut. Hey, du hast gerade ein gutes Beizen-Mysterium gelöst und schön verbunden. Ich bin begeistert schon jetzt.
Genau. Wir kommen jetzt langsam zu den ersten Velovereinen. Die hat es vor allem in Deutschland gegeben. Also in den 1880er Jahren sind sehr viele von diesen Velovereinen in Deutschland entstanden. Und die sind aber vor allem in bürgerlichen Kreisen beliebt gewesen. Also eben noch nicht in der klassischen Arbeiterschicht. Erstens, weil das Velo dann noch sehr, sehr teuer war und zweitens, weil auch das Vereinsleben dann noch recht viel gekostet hat. Also es war ein Vergnügen, das man sich auch leisten musste.
So mit Mitgliederbeiträgen und ja,
genau.
kann man sich vorstellen.
Das Velofahren ist dann eigentlich als nationales, wenn nicht sogar nationalistisches Projekt gedacht gewesen. Also so wie zum Beispiel die Turnvereine, die du ja auch schon angesprochen hast. Zum Beispiel im Bund Deutscher Radfahrer Österreichs, das ist eine Zeitschrift aus Österreich-Ungarn von 1891, ist gestanden, es möge Radfahren bei uns Deutschen zur nationalen Institution werden, es mögen sich die deutschen Radfahrvereine zu jener nationalen Bedeutung aufschwingen, wie sie die Turnvereine im Sinne Jahns bereits erlangt haben.
Ja, offensichtlich kann es nicht mehr sein, da hast du die richtige Stelle gerade gefunden. Genau.
Genau, also die direkte Verbindung zu diesen Turnvereinen, wo du ja auch schon eine Folge darüber gemacht hast. Neben Anfang des 20. Jahrhunderts hat es neuere technische Mittel gegeben, wo zum Beispiel eben Kette am Kurbeltretrad sozusagen dazugekommen ist, wo das Velo einfach noch praktischer und erschwinglicher gemacht hat. Und so sind eben die Arbeiter zum Velo gekommen und haben die Vereine gegründet und sind durch das eigentlich, haben die Vereine eigentlich aus bürgerlichen, in linke Arbeiterhand getrieben. Dazu hat auch die Begrenzung der Arbeitszeit nach dem Generalstreik geführt, also wo nachher durch die 48-Stunden-Woche entstanden ist, wo die Leute einfach auch mehr Freizeit haben, um sich den Arbeitsweg mit dem Velo zeitlich auch leisten können und halt einfach auch mehr Freizeit verbringen mit dem Velo. Der Generalstreik ist von den Arbeitern auch als gescheitert wahrgenommen worden. Und darum haben sie neue Wege gesucht, um sich zu organisieren. Und da haben die Velosektion auch ein neues Mittel geschaffen, um einfach einen neuen Schwung in die Organisation reinzubringen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat man denn sportlich in diesen Vereinen so zu tun gehabt? Da ist vor allem das Tourenfahren im Mittelpunkt gestanden. Das ist eigentlich auch bei den bürgerlichen Velovereinen so gewesen. Die klassischen Arbeiterradfahrer, die haben auch so Geschicklichkeitsfahren gemacht, also zum Beispiel Mannschaftssport wie Radball. Sie haben auch Fahrkurse angeboten ihren Mitgliedern und hauptsächlich sind es aber einfach regelmäßige gemeinsame Ausfahrten gewesen. Also stellen wir das ehrlich gesagt auch ein bisschen so vor, wie wir es heute machen, dass wir einfach zusammen den Kanton gehen, auskundschaften mit dem Velo.
Passt ja eigentlich auch so ein bisschen zum den Heimatbezug schaffen, oder? Wenn es jetzt so in das patriotische Element so ein bisschen geht, was du ja gesagt hast.
Ganz genau. Der Heimatbezug ist dort auch in den linken Vereinen sehr wichtig gewesen. Also auch die Arbeiterradfahrer sind sehr oft in der Innerschweiz oder in den Alpenraum gefahren mit dem Velo, um auch sozusagen den nationalen Geist zu erkunden und durch das auch ja, die Kameradschaft untereinander mit dem nationalen Geist können zu stärken. Jetzt habe ich ja gesagt, einige haben dann den Sport fast ein bisschen zu ernst genommen und haben die politischen Tätigkeiten ein bisschen vernachlässigt. Dazu hat sich zum Beispiel der SP-Grossrat Schmid geäussert im Arbeiterradfahrer. Das war eine Zeitschrift, die es zu diesen Sektionen gegeben hat. Und der SP-Grossrat hat 1924 geschrieben, der Sport ist eine gesunde Reaktion auf die anstrengende und den Geist tötende Arbeit im kapitalistischen Fabrikbetrieb. Der Sport ist aber noch in anderer Weise vom Kapitalismus beeinflusst worden. Die Hauptsache ist eine Steigerung der Leistungen und damit eine Steigerung der Rekorde. Jene, welche Höchstleistungen erzielen, werden beim Wettkampf und bei festlichen Anlässen mit den höchsten Preisen bedacht. Also er äußert da auch ein bisschen die Angst, die der Kapitalismus ja auch mit sich bringt, dass es immer nur noch um Leistungssteigerung geht und darum sich zu profilieren. Was er in diesen Sektionen auch ein bisschen ja, entdeckt hat.
Er spricht sich da innen für den breiten Sport aus, oder? Oder Sport als Ausgleich eben zu der nervtötenden Arbeit.
Genau, einerseits spricht er sich für das aus, aber er kritisiert das auch. Also er sagt, man sollte auch nicht zu viel sich sozusagen im Sport und im Vergnügen frönen. Es ist zwar wichtig, um den Arbeiterkörper sozusagen zu trainieren, aber es soll auch um die politische Organisation gehen.
Und es soll wahrscheinlich dann nicht im Sinn von einer Ablenkung vom politischen Ziel führen, oder? Dass man sich irgendwie in Sport flüchtet und durch das den Kampf für die bessere Gesellschaft und mehr Gerechtigkeit oder was auch immer aus dem Auge verliert, oder?
Ganz genau.
Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so gemeint ist.
Zum Vorbeugen, dass die Arbeiter sich zu fest im Sport sozusagen zugeneigt fühlen, hat es auch ein striktes Rennverbot gegeben in diesen Arbeiterradfahrsektionen.
Also nur wirklich Landausflug am Wochenende, das ist in Ordnung, aber nicht mehr.
Genau. Bei den bürgerlichen Velovereinen war das anders gewesen. Die sind auch Rennen gefahren.
Ah ja, und dann hat es irgendwie Busse gegeben, wenn man jetzt als Mitglied von einem Arbeiterradfahrerclub jetzt gleich mitgemacht hätte, oder? Weisst du da etwas dazu?
Also ob es Busse gegeben hat, weiss ich nicht. Ich glaube nicht, dass man so streng war. Es hat aber mit der Zeit einige Überläufer gegeben. Also Arbeiterradfahrer, die dann irgendwann auch mit der Verbürgerlichung, also ja, man redet eigentlich von einer Verbürgerlichung von der ganzen Gesellschaft in den 30er Jahren. Und in dieser Zeit hat es Arbeiterradfahrer gegeben, die dann in die bürgerlichen Vereine übergelaufen sind, sozusagen, weil sie eben dann doch inner haben auch die Rennen fahren und Velo fahren und weniger sich politisch links organisieren.
Verständlich, wenn man da in das Korsett von Auflagen und politischem Kampf gedrückt wird und doch eigentlich nur ein bisschen weg Velo ölen, oder?
Genau, ja. Ja, ich glaube, ich wäre dann auch einer von denen gewesen, der dann sehr schnell mal ein bisschen sportlich ambitioniert gewesen wäre und vielleicht meine Pflichten dann ein bisschen vernachlässigt hätte. Ja, aber trotzdem sind die Arbeiterradfahrer in ihren Sektionen zum Beispiel immer am 1. Mai mit ihren Velos aufgefahren. Sie haben auch regelmäßigen Kontakt gehabt mit anderen Arbeitervereinen, also eben zum Beispiel Turnvereinen, wo es Arbeiter bestanden sind. Man ist auch geschlossen an Referat von Parteigenossen gefahren. Also das hat man gerade nützen können, dass man eigentlich auch im öffentlichen Raum sozusagen demonstriert. Im Sommer 1933 hat es so eigentlich fast schon ein grosses Ereignis gegeben, wo die gesamte aargauische Arbeiterbewegung ins Amphitheater Vindonissa gegangen ist, go demonstrieren. Und das sind etwa 12'000 Menschen gewesen, die dort teilgenommen haben. Das sind Männer, Frauen und auch Kinder gewesen, die dort teilgenommen haben. Und dort haben 765 VelofahrerInnen mit demonstriert aus diesen Arbeiterradfahrersektionen aus dem Kanton Aargau. Und ich bin sicher, dort ist der Verein Vorwärts oder die Sektion Vorwärts aus Aarau auch dabei gewesen.
Eine kurze Frage, du hast jetzt das inklusiv formuliert und darauf hingewiesen explizit, dass auch Frauen dabei gewesen sind. Mhm. Ist das in dem Sinn für Männer und Frauen offen gestanden? Die Arbeiterradfahrclubs? Oder hat es einfach Untergruppen gegeben, dass eine Sektion für beide Geschlechter Abteilungen hatte zum Beispiel?
Genau, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Vielleicht ist einigen von euch schon aufgefallen, dass ich jetzt immer von Arbeitern geredet habe und nie von Arbeiterinnen. Die Sektionen sind grundsätzlich offen gewesen. Sie haben sich aber selber Arbeitersektionen genannt. Sagen aber auch wenige Frauen in diesen Sektionen dabei gewesen. Wie offen die Vereine wirklich für Frauen gewesen sind, kann ich anhand von dem, was ich gelesen habe, schwierig beurteilen. Es hat auch eine Uniform gegeben, die zum Beispiel aus sogenannten Pumphosen bestanden hat. Also ja, so knickerbockerförmige Velohosen. Und wo auch Krawatten und Schiebermützen dazugehört haben. Also auf diesen Bildern, wo Frauen abgebildet waren, die haben nicht solche Kleider angehabt. Obwohl man muss sagen, dass das Velo auch ein Grund war, dass Frauen zu dieser Zeit immer mehr Hosen angehabt haben.
Das ist ja so ein eigener Diskurs, glaube ich, so ein bisschen, wo erforscht wird, oder? Wie Frauen oder wie das Velo bei den Frauen auch mitgeholfen hat, bei Emanzipation und Selbstbewusstsein fördern und so. Mhm. Also, ich kenne mich da nicht aus, ich habe das einfach schon gehört, also, dass das einen Zusammenhang gibt.
Ich habe auch von dem gelesen, aber jetzt bezogen darauf, ob das nachher wirklich dazu geführt hat, dass mehr Frauen in diesen Sektionen teilgenommen haben oder nicht, ist schwierig zu sagen. Ja, eben, jetzt haben wir die Velodemonstration und ich habe ja mit Critical Mass angefangen. Also wir haben jetzt hier über 700 VelofahrerInnen, die den Demonstrationszug angeführt haben und die in das Amphitheater gefahren sind, um politisch zu demonstrieren. Ich habe mich jetzt gefragt und ich stelle dir die Frage auch gerade, könnte man jetzt die Gemeinsamkeit machen oder siehst du da auch wesentliche Unterschiede zwischen der Arbeiter-Radfahrer-Bewegung, die da zu Hundertschaften in das Amphitheater gefahren ist, und zu einer Critical Mass, wie man sie heute kennt?
Ja, ich glaube, das, wo sie schon unterscheidet, ist in dem Sinn, dass man sich ja politisch dann distanziert heute, oder dass es nicht um einen expliziten parteipolitisch motivierten Anlass geht, wo ja jetzt bei den Arbeiterabfahrten ziemlich offensichtlich ist, dass da zumindest in den Anfängen, bevor es dann so sich im 20. Jahrhundert ein bisschen verläuft, dass es da klare Absichten gibt und so wie du jetzt ausgeführt hast, klare Reglementierungen, was denn dort geht und was nicht geht. Und was ich auch spannend finde, eben so der Absage an Wettkampfsport zum Beispiel, den man da macht. Und die anderen Formen, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es wie in beiden Fällen sehr eine attraktive Form ist, Sport, insbesondere so als breite Sport oder Massenbewegung, zu inszenieren, um damit auf Missstände oder politische, soziale Anliegen hinzuweisen. Also es gibt ja gerade auch Lauf-Events zum Beispiel, wo ja so etwas machen, der Wings for Life Run, oder, wo für, Tetra- und Paraplegiker sammelt für eine Stiftung, wo es jetzt um Karitatives mehr geht. Ich weiss nicht, wie weit, dass es auch so politische Sportanlässe im Sinne von mit einer klaren Botschaft verbunden gibt, wo man so Massen kann bewegen kann. Aber dass das sicher ein geeignetes Instrument ist, leuchtet sehr ein, dass man das dort entdeckt und dass man das auch heute eben immer wieder noch pflegt.
Genau, also ich bin nach meiner Suche nach der ersten Critical Mass in Aarau auch, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich würde schon auch sagen, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. du hast jetzt ein paar Gemeinsamkeiten gleich auch noch angesprochen, aber bei einer Critical Mass geht es eben gerade darum, dass man sich nicht organisiert, sondern dass es eine Art eine spontane Aktion ist, wo eigentlich jede Person, die daran teilnimmt, die Aktion so gestalten kann, wie es für sie stimmt. Und das ist ja bei linken Arbeitervereinigungen ganz und gar nicht so gewesen. Dort hat die Parteilinie eigentlich bestimmt, wie man sich zu verhalten hat, auch auf dem Velo. Aber was ich doch sehr entscheidend finde, ist, dass schlussendlich in beiden Bewegungen das Velo sozusagen das Mittel war, wo ein Stück weit den Sinn der Bewegung auch vorgibt oder vorgegeben hat. Also einerseits das Velo als unmotorisiertes Verkehrsmittel, wo eigentlich wie als Objekt selber schon eben zum Beispiel das ökologische Bewusstsein von einer Critical Mass vorgibt und als Arbeiterverkehrsmittel, wo durch das, dass es einfach nur ein Verkehrsmittel war, zu einem Zeichen oder zu einem Signum für einen Fortschritt geworden ist für die Arbeiterschaft.
Was noch interessant ist, dass mir jetzt immer wieder durch den Kopf, und ich glaube, ich muss jetzt gleich loswerden, auch wenn das nur so ein bisschen Halbwissen ist, also in dem Sinne, es hat es gegeben, aber zeitlich kann ich dir jetzt keine genaue Einordnung machen. Was mir auch feststellt, weil du jetzt immer von der Arbeiter geredet hast, in dem Sinne mit der bürgerlichen Seite oder staatsnahen Seite, hat es ja das Gleiche nicht gegeben, also vor allem die Armee als Beispiel, dass ja Radfahrerkompanien entstehen, also spätestens sicher im Ersten Weltkrieg, hat, soviel ich weiss, die Schweizer Radfahrerkompanie. Ich glaube, die ersten sind auch so um 1870, deutsch-französischer Krieg, also vielleicht noch nicht in der Schweiz, aber im Deutschen Reich, glaube ich, damals schon, wo in dem Sinn so Dragoner ablösen, also Infanteristen, die auf Pferd verschieben und zum Kampf absitzen, sind dann ergänzt oder teilweise, glaube ich, auch ersetzt worden durch eigentlich die Radfahrkompanien, die Mobilität und Verschiebung auf dem Velo machen und aber eigentlich dann für den Kampf würden absitzen und als Infanteristen kämpfen, also nicht irgendwie auf den Velos da rumschiessen. Und ja, ich glaube, da sieht man auch, das ist ja dann wirklich auch so, ja, nochmal ein Beispiel, wie eigentlich das Velo so im Zentrum von der Gesellschaft ankommt oder eben auch breite Schichten erreicht und was das dann für eine Stellung eigentlich auch gesellschaftlich einnimmt. Mhm. Ganz abgesehen noch vom reinen Sportobjekt.
Also unter dem Strich kann man zusammenfassen, dass eigentlich seit der Entstehung vom Velo bis heute das Velo nicht einfach nur ein Fortbewegungsmittel war, sondern auch in anderen Gesellschaftsbereichen Menschen beeinflusst hat.
Und eine wichtige Rolle gespielt. Und etwas, wo man jetzt, da bist du jetzt nicht drauf eingegangen, und das tue ich jetzt gerne noch ergänzen, weil ich bin letzte im SBB Historic war, im Museum von der SBB in Bruck, und habe mir dort eine Ausstellung noch angeschaut zur Industriegeschichte vom Aargau. Und ich bin dort im Zusammenhang mit dem Velo noch auf ein paar interessante Fakten geschossen, wo das Velo auch noch mal da in Aargau verankert. Und ich möchte dir das gerade noch schnell auch noch mitgeben, weil du jetzt auf das noch nicht zu sprechen gekommen bist. Nämlich, Manuel, hast du gewusst, dass ein Hans Renold aus Aargau, 1852 geboren, um 1880 das erste englische Patent bekommen hat, für eine Rollenkette, also für den Antrieb von der, in dem Sinn, ja, von der Radkette, und dann die Firma Renault da die Rollenketten produziert hat.
Das habe ich nicht gewusst. Ich müsste mal nachschauen, ob der Name irgendwann mit diesen Literaturangaben oder ob der Name irgendwann mit dieser Literatur steht, die ich gelesen habe, aber ich mag mich nicht erinnern. Ja. Aber dass es ein Aarauer war, steht auf jeden Fall nie drin.
Naja, es ist, viel mehr weiss ich auch nicht. Das ist mir jetzt einfach noch geblieben von dieser Ausstellung, dass da sogar die Velokette tatsächlich auf technischer Ebene mehr noch da einen Bezug zur Stadt Aarau haben. Aber ja, und wahrscheinlich wissen auch viele HörerInnen, die uns zuhören, auch noch einiges, was das Velo mit Aarau verbindet. Was mich noch wundernimmt, gibt es die Arbeiter oder wirklich die spezifischen Arbeiter-Velo-Clubs, gibt es die noch?
Das ist eine sehr gute Frage. Die gibt es nicht mehr, weil, also es hat einen bestimmten Grund, das Velo, habe ich ja gesagt, dass das zu dieser Zeit eine Art wie auch so ein Signum für einen Fortschritt war. Und das Velo ist von etwas anderem abgelöst worden, das dann sozusagen als neues Signum vom Fortschritt geworden ist. Kannst du dir vorstellen, was es war?
Der PW.
Genau, also die motorisierten Fahrzeuge, das Auto und auch die motorisierten Zweirad sozusagen, also das Töffli, wo einige zum Beispiel von diesen bürgerlichen Vereinen auch nachher Töffli-Vereine gegründet haben.
Das wäre jetzt gerade mein nächster Punkt gewesen, dass der in gewissen gesellschaftlichen Kreisen das Töffli oder auch eben das Auto das Velo kann ablösen kann, das kann man gut vorstellen. Aber dass das jetzt sich in linken Kreisen oder in Arbeiterkreisen durchsetzen würde, würde man jetzt aus der heutigen Perspektive nicht gerade so sagen.
Ja, also man muss sagen, die einzelnen Sektionen, die Radfahrersektionen, hat es noch bis weit ins 20. Jahrhundert gegeben, aber sie haben den Charakter, den sie dann hatten, also den linken und Arbeitercharakter, mit der Zeit auch verloren, genau durch die Entwicklung.
Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, wie der politische Kampf verlaufen ist. Mhm. Und das wahrscheinlich, so wie du das ja noch gesagt hast, oder, dass man dann einen Übertritt hat in einen bürgerlichen Verein, der Wettkampfsport ermöglicht. Ja, dass man dann auch mit der Zeit so ein bisschen den politischen Einfluss auf die Vereine, dass das so ein bisschen aufgeben wird, zugunsten von vor allem dem Sport, der dann im Vordergrund steht.
Und man muss auch sagen, dass die Sozialdemokratische Partei nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal einen sehr, sehr starken Schub erlebt hat und dann die grösste Partei, oder eigentlich von Anfang 20. Jahrhundert mit Höhepunkt nach dem Zweiten Weltkrieg die grösste Partei war in der Schweiz und dann auch andere politische Issues in den 60er und 70er Jahren dann auf den Teller gekommen sind, wo wir ja zum Beispiel dann in der Folge über die 80er Unruhe auch schon angesprochen haben.
Mhm. Genau. Hey, es ist so schön, wir haben die erste, die siebte Folge und es gelingt dir schon sehr gut mit der neuen Folge lauter Verbindungen zu schaffen zu der Vergangenen. Und das ist natürlich auch schön, wenn sich da unser Geflecht so langsam ein bisschen anfängt zu verbinden.
Wir haben uns ja jetzt auch die letzten paar Folgen Ende 19. und vor allem im 20. Jahrhundert aufgehalten. Vielleicht wird sich das ja in der nächsten Folge wieder ändern.
Ja, Manuel, ich kann dir sagen, in der nächsten Folge der werden wir mal in unberührte Gefilde vorstoßen historisch. Also wir verabschieden uns jetzt mal zumindest vorläufig wieder aus dem 19. und 20. Jahrhundert zugunsten von älteren Zeiten.
Hey, mit dem Cliffhanger freue ich mich auf die nächste Folge. Danke dir fürs Zuhören und danke auch an den HörerInnen fürs Zuhören und schalte nächstes Mal wieder ein.
Merci Manuel für die Geschichte, wie du dich schön auf Aarau gedreht hast. Sehr cool gewesen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao Simon.
Ciao Manuel.